Willkommen zurück. Diese Episode heißt Ich bin der Weg. Nachdem ich die Grundgedanken des Bundes zwischen Gott und den Menschen skizziert habe, wie ihn die Bibel darstellt, möchte ich mich in einem zweiten Anlauf der Beziehung zuwenden, die zwischen den beiden Teilen der Bibel besteht. Einer der ersten Namen für die Christen war nach dem Bericht der Apostelgeschichte Anhänger des neuen Weges, so nachzulesen in Apostelgeschichte 9, Vers 2. Die Apostelgeschichte beschreibt das Leben derer, die aufrichtig den Spuren Jesu Christi folgen, mit Ausdrücken wie der Weg des Herrn, 1825, der Weg des Heils, 1617 und besonders der Weg ohne nähere Bestimmung. Für die ersten Christen war das Christentum keine neue Religion, keine neuartige Sekte, sondern vor allem ein Weg, eine Art der Lebensführung. Ja, es war nicht ein Weg unter vielen, sondern der Weg, den der Pilger Gott selbst gebahnt hatte. Sie waren überzeugt davon, dass der Weg des Herrn jetzt nicht mehr nur durch äußere Gebote gewiesen wurde, durch eine Tora, die man interpretieren und umsetzen musste. Der Weg hatte menschliche Gestalt angenommen, er war gegenwärtig und wirksam unter den Menschen. Gott hatte seinen eigenen Sohn gesandt, um für uns einen neuen lebendigen Weg, so in Hebräer 10,20, aufzuzeigen, seinen eigenen Weg inmitten der Geschichte der Menschheit. Im Johannesevangelium fasst Jesus diesen Gedanken in vier Worte zusammen. Seine Jünger wollen, dass er ihnen den Vater zeigt, damit sie das Geheimnis ihres Meisters begreifen. Da sagt er zu ihnen: Ich bin der Weg, Johannes 4,16, und weiter: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. 14,9. Jesus offenbart Gottes Willen, indem er vollkommen danach lebt. Wer ihm folgen will, muss also diesen Weg gehen, unter den konkreten Bedingungen seines Daseins. Wenn wir als Pilger den Spuren Jesu nachgehen wollen, müssen wir in unserer Zeit, an unserem Ort, den Weg des Herrn verwirklichen. Paulus drückt das so aus: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20. Bei unserer Beschäftigung mit dem Alten Testament haben wir gesehen, wie der Weg Gottes in der Geschichte Israels Schritt für Schritt Gestalt annimmt. Dieser Weg ließ sich erst langsam erkennen. Nicht einmal die hatten eine ganz zutreffende Vorstellung von ihm, die schon auf ihm unterwegs waren. Das entspricht in etwa der Beobachtung, dass wir im Vollzug unseres Lebens dessen Bedeutung nie voll erfassen können. Der Glaube ist ja immer auf einen offenen Ausgang angelegt. Er beinhaltet immer auch einen Aufbruch ins Unbekannte. Jetzt ist dieser Weg, sind die Fußspuren des Pilgergottes identisch geworden mit der guten Nachricht im Evangelium von Jesus Christus. Und das ist nicht bloß eine Sammlung von schriftlichen Berichten, nicht bloß ein Text, der an das Alte Testament angehängt wird, sondern es ist der auferstandene Christus selbst, der seinen Weg vom Tod ins Leben fortsetzt, in der Gemeinschaft derer, die an ihn glauben. Die gute Nachricht ist im Innersten nicht etwas, das nach dem Buch des Bundes kommt, sondern etwas, das in ihm lebendig ist. Sie ist sein tiefster Sinn, das, worum es eigentlich geht, der Schlüssel zu seinem Geheimnis. Oder, um es mit einer biblischen Wendung zu sagen, die gute Nachricht ist die Erfüllung des Bundes, so Epheser 1,10. Die ersten Christen begriffen diese Wahrheit eher intuitiv. Der moderne Leser fühlt sich dagegen immer etwas unbehaglich, wenn er auf die sogenannte allegorische oder geistliche Bibelauslegung stößt, die Christus überall in den alten Schriften entdecken will. Trotzdem, wenn sich in der Praxis auch unvermeidliche Übertreibungen ergeben haben, so bleibt der Grundansatz dieser Methode doch wertvoll und nützlich für uns. Spiritualis intelligentia in veteri testamento nihil est aliud quam novum testamento. Geistliche Auslegung des Alten Testaments ist nichts anderes als das Neue Testament. Dieses Zitat stammt von Berengaudus, einem der lateinischen Kirchenväter. Augustin hat es in einem viel zitierten dichten Satz so ausgedrückt: In vetere novum latet et in novo vetus patet. Im Alten Testament liegt das Neue verborgen, und im Neuen drückt sich das Alte aus. In der Sprache dieses Buches können wir es so sagen: Der Weg Gottes, den wir in den Schriften des Volkes Israel entdecken, ist nichts anderes als die verborgene Gegenwart des Pilgers Christus. Wenn dem so ist, dann können wir uns unmöglich mit einer bloß historischen, äußerlichen Auslegung der Bibel begnügen. Diese Auslegung hat zwar ihr Recht. Wenn wir uns aber darauf beschränken, geht uns der tiefste Sinn dieser Aussagen verloren. Wir würden den Weg Gottes zum Buchstaben machen, der tötet, anstatt in ihm die Quelle des Lebens zu finden. Vergleiche 2. Korinther 3, 6. Zwischen dem Gesetz und dem Propheten einerseits, der Gegenwart des Christus im Leben der christlichen Gemeinde andererseits, liegen die Bücher des Neuen Testaments. Welchen Platz nehmen sie ein innerhalb des Gerüsts, das ich eben skizziert habe? Es sollte deutlich geworden sein, dass sie als schriftliche Zeugnisse nicht selbst der neue Bund oder die gute Nachricht im eigentlichen Sinn sind. Zuallererst vermitteln uns diese Texte das Ereignis, durch das der Bund erfüllt wird, den Auftritt des neuen Bundes auf der Bühne der Weltgeschichte. Sie erzählen vom Leben Jesu, und zwar vor allem von seinem Durchgang vom Tod zum ewigen Leben und infolge davon von der Gabe des Heiligen Geistes und der Entstehung der Kirche. Diese Schriften stellen uns also den österlichen Christus vor Augen. Sie geben uns den Anstoß, im Glauben an ihn aufzubrechen und ihm nachzugehen. Daneben ist das Neue Testament ein geistlicher Kommentar zur Heiligen Schrift der Juden im Licht der Auferstehung Jesu Christi. Anhand des Christusereignisses versucht es, einen Prozess verständlich zu machen, der bis dahin mehr oder weniger rätselhaft und unabgeschlossen war, der aber in Christus seinen eigentlichen Sinn gefunden hat. Die vier Evangelien, die hauptsächlich die Geschichte vom irdischen Leben Jesu erzählen, müssen noch sorgfältiger gewürdigt werden. Was sich vor der Auferstehung abgespielt hat, gehört zum alten und zum neuen Heilsplan. Das Samenkorn ist schon da in der Welt, aber es ist noch nicht in die Erde gefallen, um zu sterben und Frucht zu bringen. Ihre volle Bedeutung erhalten die berichteten Ereignisse erst, wenn wir sie im Licht dessen sehen, was noch kommt, nämlich Tod und Auferstehung Christi. In diesem Sinn gleichen sie der hebräischen Bibel. Andererseits muss daran festgehalten werden, dass das Leben Jesu eine Einheit darstellt. Vom ersten Moment an erfüllt er den Willen Gottes in vollkommener Weise. Er geht seinen Weg, ohne davon abzuweichen. Die nächste Episode heißt Vier Annäherungen an die gute Nachricht. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.